Kleines Tennis, der Tennis-Podcast mit Geschichten aus dem Amateurtennis. Kleines Tennis, Staffel 3, Episode 22. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Benjamin, den ich ganz herzlich begrüße.
Hallo Stefan.
Ja, schön, dass du da bist. Genau, hast du schon verraten, wo du herkommst. Das werden wir also sowieso gleich nochmal genauer erörtern, wo du herkommst und wo du schon überall warst. Aber bevor wir jetzt uns gleich entspannt einspielen, muss ich auch sagen, wir nehmen auf am 3.7.2025. Es ist nicht mehr so heiß wie gestern, zumindest hier. Und bevor wir uns ins Schwitzen bringen durch Spielen, reden wir doch lieber und spielen uns entspannt ein. Und so frage ich dich zuallererst, Benjamin, bei welchem Tennisverein spielst du denn Tennis?
Ja, Stefan, also ganz lieben Dank erstmal für die Einladung. Und dass wir beide sprechen dürfen und mal schauen, wie viele dann am Ende sich das anhören, was wir hier dann fabriziert haben. Genau. Also ich spiele für den LTTC Rot-Weiß Tennis in Berlin. Da jetzt in der zweiten Saison.
Okay. In welcher Altersklasse bist du unterwegs? Gerne kannst du natürlich auch den Alter nennen.
Genau, ich selber bin 47 und spiele für die Herren 40-Mannschaft.
Und was ist deine aktuelle Leistungsklasse?
Ich liege aktuell bei 12, paar zerquetschte.
12,9, ich habe nachgeschaut.
Okay, super.
Was ist dein Lieblingsschlag?
Ja, wenn er kommt, der Aufschlag, der gefällt mir ganz gut. Und ansonsten, ich spiele die einhändige Rückhand. Hm. Die ist aber etwas instabil. Da funktioniert dann der Slice ganz gut. Und ja, so die beiden Schläge sind eigentlich so in meinem Schlagrepertoire so meine besseren Schläge.
Ist der zweite denn auch angemessen gut?
Wenn es die Tagesform zulässt, ja.
Okay, super. Und wie würdest du deinen eigenen Spielstil beschreiben?
Abwartend. Mir fehlen so ein paar starke Grundschläge. Also ich muss eher das taktische Spiel wählen. Und ja, mach wenig direkte Punkte. Dafür längere Ballwechsel und versuche eben dann über das taktische Spiel dann meine Matches auf dem Tennisplatz zu gewinnen.
Klingt nach einer Version von mir, bloß mit der besseren LK. Super, das macht dich schon mal sehr sympathisch. Ja gut, dann lass uns mal kurz über den LTTC Rot-Weiß Berlin sprechen. Und da kann ich dir sagen, ich hatte hier schon mal eine Dame zu Gast, die bei Blau-Weiß Berlin spielt. Und ich hatte so mir abgesprochen und gemerkt, Blau-Weiß und Rot-Weiß Berlin, das sind so, ich finde, andere Vereine in Berlin, die haben nochmal eine andere Strahlkraft. Und viele kennen vielleicht auch den LTTC Rot-Weiß. Deswegen sag mal, was macht denn diesen Verein aus? Und ja, wie findet man in einem Verein wie diesen seinen Platz?
Genau. Wenn wir erstmal beide Vereine nehmen, liegen die eben dann beide im Bezirk Grunewald in Berlin. Gehören auch beide zu den Centenary Tennis Clubs, also sind beide älter als 100 Jahre. Und ja, beide haben bestimmt so ihre Vorzüge. Der LTTC Rot-Weiß liegt am Hundekehlesee, hat eben eine längere historische Sportgeschichte und wir haben aktuell vor ein paar Wochen ja erst das Vorbereitungsturnier der Damen, die Berlin Tennis Open, nicht ausgerichtet, sondern der Verein hat die Lokalität, die Vereinsfläche zur Verfügung gestellt, damit dann dieses Damenturnier da ausgerichtet werden kann im vielleicht doch noch legendären Steffi-Graf-Stadion, direkt an der AWUS gelegen. Schöne Anlage, viele Plätze, viele Ascheplätze. Ich glaube, wir haben über 17 Plätze, wir haben noch eine feste Halle drauf und sehr erfolgreiche Jugendmannschaften. Es ist ein Club, der sich auf jeden Fall einreihen darf mit dem Blau-Weiß. Der Blau-Weiß hat eine wunderschöne Tennisanlage, ein traumhaft gelegenes Clubhaus mit Blick über die Plätze. Die haben eine etwas andere Center Court, der in die Landschaft schön eingearbeitet wurde. Das ist beim Rot-Weiß ein bisschen anders. Und Ja, ich glaube, beide sind sehr sportambitioniert. Die Herrenmannschaften spielen, glaube ich, beide in der zweiten Bundesliga. Die Damenmannschaft beim LTTC Rot-Weiß spielt aktuell in der ersten Bundesliga, sodass sowohl der Breitensport als auch der Spitzensport und auch die Jugendförderung, also die sportliche Entwicklung, da sehr gut abgedeckt sind beim LTTC.
Wie ist denn die, sagen wir mal, normale Mitgliedschaft bei den Profisachen involviert? Also gibt es bei dem großen Turnier, was du gerade erwähnt hast, den Berlin Open oder auch bei den Bundesligamannschaften, Angebote, um sich ehrenamtlich zu engagieren? Oder gibt es da Möglichkeiten auch dann als Mitglied sich einfach so die Sachen anzuschauen oder zahlt man da Eintritt oder vergünstigten Eintritt? Also wie ist denn auch so die Wechselwirkung, dass man auch damit zu tun hat? Gibt es diese oder ist das doch recht auch voneinander getrennt, weil natürlich Profitennis was anderes ist als der Breitensport oder der ambitionierte Amateur-Tennisbereich?
Also die Mitglieder haben während des Turniers in diesem Jahr zum, glaube ich, ersten Mal dann jeden Tag Zugang gehabt auf die Fläche, als auch auf den Platz Nummer 2 auf die Tribüne. Dadurch, dass der Verein selber eben nicht der Ausrichter ist, sondern wir die Fläche zur Verfügung stellen, liegen alle diese Vermarktungsrechte, Ticketrechte etc. dann eben beim Ausrichter. Wenn wir im Verein Veranstaltungen haben, Austern Cup oder auch die Clubmeisterschaften, dann bekommen einige der Sieger bekommen dann eben auch Freitickets für die ersten 2, 3 Veranstaltungstage, sodass man so an Tickets als Vereinsmitglied kommen kann. Und ansonsten, ja, ist man zwar Mitglied und kennt die Anlage. Wir können ja auch nach dem Turnier auf den Rasenplätzen spielen. Auch jetzt ist der Center Court schon freigegeben. Also wir dürfen jetzt als Vereinsmitglied auch mal mit einem Gast auf dem Center Court spielen. Aber zur Turnierwoche müssen wir eben dann auch selber online, wie auch immer, die Eintrittskarten kaufen.
Hast du denn schon mal hier bei euch denn auf Rasen oder auf dem Center Court gespielt?
Noch nicht, habe ich mir dieses Jahr vorgenommen. Ich hatte auch immer die Befürchtung, jetzt muss ich mir das nächste Paar Tennisschuhe kaufen. Jetzt brauchen wir alle noch Rasentennisschuhe. Und dem ist aber eben nicht so. Also wir können da mit unseren Ascheschuhen rauf. Und dieses Jahr, Wetter sieht gut aus, muss man aber ein bisschen gucken. Also der Rasen wird weiter gepflegt. Er sieht natürlich nicht so aus wie zu Beginn dieser Turnierwoche. Aber ja, also ich freue mich drauf, wenn ich jetzt vielleicht in den nächsten Wochen einfach mal da auf den Platz gehe. Und dann habe ich selber meine Erfahrung gesammelt, wie es sich anfühlt. Sowohl Ballsprung, Absprung, als auch für die Beine und ja, wie man sich so über diesen Rasenplatz dann bewegt.
Noch eine Frage bei Blau-Weiß ist es mir in Erinnerung geblieben, dass die einen Dresscode haben, was die Bekleidung angeht, auf den Plätzen bei den Main-Spielen und so weiter. Gibt es bei euch das auch oder kann man kommen, wie man möchte?
Wir sind, glaube ich, dann genau wie bei Blau-Weiß alle in Weiß gekleidet. Von den Socken an. Das kurze Dress muss auf jeden Fall in weiß sein. Das lange Dress darf dann auch mehrfarbig sein. Finde ich ehrlich gesagt sehr schön. Da gibt es mehrere Meinungen dazu. Meine ist, dieser weiße Sport, dass das da beibehalten wird, das hat was und gibt einfach immer wieder ein schönes Erscheinungsbild auf der Anlage. Wenn man jetzt selber kommt oder dann auch mit Freunden und die sehen dann, ach wow, habt ihr hier eine Sonderregel? Beziehungsweise wir müssen natürlich dann auch unseren Gastspielern immer gleich sagen, pass auf, bitte alles in weiß. Ansonsten haben wir zwar den Platz gebucht, aber dürfen eben nicht spielen. Also da ist auch die Kleiderordnung, die wird auch sehr konsequent umgesetzt.
Du musst, also ich muss fast lachen, weil ich jetzt hier gerade auch komplett in weiß. Ich komme nicht gerade frisch vom Tennis und hatte heute auch ein komplett weißes Outfit mir rausgelegt. Von daher bin ich sogar für den Podcast passend gekleidet.
Sehr gut.
Ja, nee, also ich finde das auch recht spannend und will das auch nicht bewerten. Und wenn ein Verein sich auch diesen Luxus leisten kann, weil ich glaube, viele Vereine sind da vielleicht auch ein Stück weit dann unter dem, naja, dem, also unter der Tatsache dann zusammengebrochen, nicht mehr alle in Weiß auflaufen zu lassen, weil einfach natürlich auch Tennis inzwischen nicht mehr so nur für die große, tolle Elite da ist, sondern auch ja, in der Breite angekommen ist. Und so ist es doch schön, wenn es noch Vereine gibt, die dann auch noch so ein bisschen ja, Tradition hochhalten, weil Tradition ist ja schon was Schönes, auch bei Wimbledon. Es hat ja auch was, dass da alle in Weiß auflaufen und von daher ja ganz, ganz spannend, dass es solche Inseln des weißen Tennis noch gibt. Aber eine Frage habe ich noch zum Verein, bevor wir dann mal ein bisschen mehr auf dich eingehen. Wenn man da, du bist jetzt seit 2 Jahren drin, wie findet man dann in diesem Verein seinen Platz? Das ist so eine Sache, die ich mir gerade also nicht so ganz vorstellen kann. Also ist das Onboarding da sehr professionell? Weiß man sofort, hier kommt ein neuer Spieler, den kriegen wir da sofort irgendwo unter? Oder muss man sehr viel selbst proaktiv arbeiten und muss man jemanden kennen, um irgendwie da vernünftig auch anzukommen? Wie klappt denn das? Oder wie hat das auch bei dir geklappt, dass du auch in dem Verein da Anschluss gefunden hast? Weil in so einer großen Verein, wo natürlich nicht jeder jeden kennt, ist das was anderes als bei mir, wo mit den, weiß nicht, 300 Leuten man dann doch schon ziemlich viele Gesichter kennt und genau weiß, wer hier steht und wer hier regelmäßig wann wo spielt.
Gut, ich bin über den oder in den Verein im Endeffekt über meinen Sohn gekommen. Der durfte da mal vorspielen. Dann war ich erst selber passives Mitglied. Als er dann da als aktiver Jugendlicher mitgespielt hat. Und ja, so aus dem alten Berliner Freundeskreis kannte ich eben noch einen alten Sportfreund aus meiner ehemaligen Handballmannschaft. Über den bin ich dann da auch ein aktives Mitglied geworden und der hat mich rangeführt, so an die Herren 40-Truppe. Und ansonsten glaube ich, ja, es liegt auch so ein bisschen an jedem selbst, auch an dem Bedarf, was er überhaupt hat, ob er oder ob diejenige dann lieber zum Training hingeht, oder man will die Events mitnehmen oder man will eben für eine Mannschaft spielen. Und ja, unser Clubmanager, der Lutz, der kümmert sich auch rührend um die Mitglieder. Und ich glaube, wenn man den offen anspricht und sagt, wer ist hier so in meiner Spielstärke, kann ich hier auch über unsere Webseite vielleicht mal jemanden zum Spielen finden, dann gibt es da viele, die sehr, sehr gerne helfen. Das ist eine gute Stimmung. Und ja, wenn man dann gleich starke Mitspieler findet, dann glaube ich, kommt das eine zum anderen.
Sehr schön. Gibt es noch was, was ich zum LTTC Rot-Weiß wissen muss, oder wollen wir dann langsam in den Karrieremodus übergehen?
Na, ist halt ein Verein. Wir wissen ja, wie es im Verein so zugeht.
Ja.
Und ja, also ich kann für den Club in der Form sprechen, dass es eben einmalig ist, dass wir da den Hundekehlesee nebenan haben. Wir haben eine Badeplattform, wir haben ein Fitnessstudio, wir haben eine Sauna, also wir haben hohen Freizeitwert. Und ja, ob Sommer, ob Winter. Jetzt geht man vielleicht nur baden, im Winter sagt man, oder im Herbst sagt man vielleicht, ach komm, wir machen den Saunagang mal zusammen. Und dann Sprung ins Wasser. Herrlich. Da schwimmt immer eine Schwanfamilie jedes Jahr entlang. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen was, was den Club auch noch mal jetzt so in der aktuellen Situation besonders macht, neben diesem Turnier und den zwei Bundesligamannschaften.
Sehr schön. Dann gehen wir mal entspannt in den Karrieremodus über und da kommt die obligatorische Anfangsfrage. Wie und wann hast du denn mit Tennis angefangen? Wie bist du zu diesem wundervollen Sport gekommen?
Ja, Stefan, wahrscheinlich, also als Jahrgang 78, wahrscheinlich wie viele andere auch, so die Generation Steffi Graf, Boris Becker, vorm Fernseher gesessen und dann, ja, mit den Eltern gesprochen, meiner Mutter gesprochen, ob da nicht mal die Chance besteht, einfach mal irgendwo ein Probetraining zu machen, einfach mal zu gucken, ob das eine Sportart ist, die einem vielleicht auch Spaß macht. Und dann, boah, ich glaube, Ende der 80er Jahre bin ich dann in den ersten Tennisverein eingetreten, hat alles ganz gut funktioniert. Das war noch mal ein Freundeskreis parallel zur Schule. Nette Jungs, nette Mädels da gewesen. Ja, wir haben jetzt nicht unbedingt gleich in der Kreisliga angefangen, haben aber auch nicht in der höchsten Berliner Spielklasse mitgespielt. Aber wir hatten einfach Spaß am Spiel, gute Trainer, schöne Tennisanlage und hohen Freizeitwert mit eben, ja, Freunden, mit denen wir dann da tagtäglich uns jeden Tag die Bälle um die Ohren geschlagen haben.
War das denn tagtäglich auch gut möglich? Oder ich kenne nämlich diese Erzählungen, gerade in dieser Boomzeit, dass man wirklich extrem lange warten musste, um auf die Anlage zu kommen. Oder war das bei euch okay und im angemessenen Rahmen auch, was dann die Platzkapazitäten anging?
Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Also, wenn man denn dann einmal spielen durfte, war es meistens schon viel. Wenn es dann zweimal war, dann war es schon eine Menge Glück. Ansonsten, genau, die Plätze waren restlos ausgebucht. Auf der Anlage gab es sieben Plätze. Und ja, es hat geboomt. Es war ja auch teilweise dann damals diese Zeit mit den Aufnahmestopps und man war froh, wenn man spielen durfte. Vielleicht dann auch eher mal ein Doppel als ein Einzel, damit dann mehr zum Zug kommen. Aber es hat gepasst.
Super, und wie bist du dann so auch dann in, du hast ja schon erzählt, ihr habt nicht ganz unterste Liga gespielt, aber jetzt auch nicht im höchste Liga. Wo bist du denn da so ungefähr, also wo hast du dich denn da so einsortiert und gab es dann irgendwie tolle Erfolge, die man irgendwie feiern konnte, sei es mit der Punktspielmannschaft oder sei es auch bei einem ja, Stadtturnier, Bezirksturnier oder auch Verbandsturnier? Gibt es da so erste Erfolge, die man so in deiner Vita nachlesen kann oder war das alles mal eher so casual, man schwimmt so mit und man hat gar keinen schönen Pokal zu Hause gestehen gehabt in den ersten Jahren?
Ja, also ich sag mal, über die Vereinsgrenzen hinaus zu großem Ruhm bin ich nicht gekommen. Den Clubmeister habe ich ein paar Mal dann in der Jugend machen dürfen und bin dann auch später dann C-Trainer da im Verein geworden.
Magst du mal sagen, welcher Verein das ist, bei dem du ja groß geworden bist?
Siemens, nee, boah, Siemens TK Blau-Gold hießen sie, glaube ich, oder heißen sie immer noch? Ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau.
Okay,
Also auf
ja.
jeden Fall eben eine ehemalige Vereinssportmannschaft oder nee, Betriebssportmannschaft, so rum, vom Siemens. Und ja, klar, ich habe mich dann auch probiert in den Bezirksmeisterschaften oder auch in den städtischen Meisterschaften. Ich glaube, bis zum Viertelfinale habe ich es irgendwo mal gepackt, mit ein bisschen Glück. Aber zu hören war ich nicht berufen. Aber es sollte eben jetzt auch dieser Freude und dem Spaß an dem Spiel gar keinen Abbruch tun. Es war einfach toll. Also du hast dann die Gleichaltrigen ja quasi in der ganzen Stadt kennengelernt und man kannte sich und wir haben auch zusammen gefeiert. Also es war eine tolle Zeit.
Ich habe nebenbei mal nachgeschaut, der Siemens TK Blau-Gold, den gibt es noch und deren Herren haben dieses Jahr die Meisterschaft in der Verbandsliga geholt. Also da scheint auch noch ganz ambitioniertes Tennis gespielt zu werden.
Ja, genau. Also ich habe dann damals in der zweiten Mannschaft gespielt bei den Herren. Mit den ersten sind wir, glaube ich, auch einmal in die Verbandsoberliga aufgestiegen. Da war ich dann die Strohpuppe an Nummer 1. Und in der zweiten Mannschaft sind wir, glaube ich, 5 oder 6 Jahre auch dann immer wieder hoch und immer wieder aufgestiegen und haben dann in der Verbandsliga gespielt. Genau. War genau so das Niveau, wo wir mal gewonnen, mal verloren haben und das war so alles auf Augenhöhe.
Gibt es denn da so besondere Matches oder besondere Mannschaftsspiele, die du noch in Erinnerung hast? Oder hat sich da wenig festgebrannt, weil natürlich auch dann noch mit den Jahren vielleicht ein paar mehr Matches hinzukamen, die vielleicht ein bisschen präsenter waren? Oder gibt es vielleicht auch noch so aus der Kindheit, Jugend Sachen, die man nicht vergessen hat, weil sie so spektakulär spannend waren oder so frustrierend oder so einzigartig gut?
Ja, ich kann mich noch an ein Spiel erinnern. Ich glaube, das war dann auch noch bei den ersten Herren. Da habe ich, glaube ich, jeden Ball meinem Gegner auf die Rückhand gespielt und der war irgendwann so zermürbt, dass es dann nach 2,5 Stunden ein ganz knapper, glücklicher Sieg für mich gewesen ist. Ganz vage Erinnerungen an das Spiel. Ansonsten auch so lustige Sachen. Einem Spielpartner bei mir im Doppel ist dann irgendwann mal aus dem Nichts die Brille genau oben auf dem Nasenbein durchgebrochen und dann hat er sein Spiel im
Aber
Gegner
aus dem Nichts oder hat er einen
zusammengeklebt.
Ball abbekommen?
Wirklich aus dem Nichts. Wir konnten uns beide nicht erklären, wie es passiert ist.
Okay,
Auf jeden
okay,
Fall haben
okay.
wir dann irgendwo hektisch, ich glaube, noch dieses Klebeband vom Griffband irgendwie hergeholt und haben dann provisorisch diese Brille gepflegt. Und ja, ach, und ansonsten, ja, ich glaube, da ist immer mal wieder was gewesen.
Okay.
Aber jetzt, also den ganz großen Sieg durfte ich eben nicht feiern, aber jeder Sieg war für mich trotzdem schön.
Super. Dann kam mir dann irgendwann sicherlich der Übergang in den Erwachsenenbereich, auch vom Alter, wo man dann auch oft den Bruch hat in der Tennisbiografie. Und ja, da wäre meine Frage, ist es bei dir wie bei mir gewesen, dass du dann mit 18, 19, 20 irgendwann was anderes gemacht hast und gar kein Tennis gespielt hast? Oder konntest du dem Sport erstmal treu bleiben und einfach weitermachen? Wie hast du denn da in den Übergang hinbekommen?
Naja, der Übergang war dann auch eigentlich ein harter Cut. Also ich habe bis Anfang 20, Mitte 20 habe ich eben viel gespielt Und dann bin ich, ich glaube, du kennst die schöne Stadt Düsseldorf. Bin ich irgendwann mal nach Düsseldorf gezogen und dann bin ich im Rheinland umgezogen und nach Hilden. Ich glaube, Hilden ist ja auch ein
Kenne
Begriff.
ich noch ein bisschen besser als Düsseldorf, genau.
Kennst du noch ein bisschen besser? Ja, und dann hab ich gar kein Tennis gespielt und ich kann jetzt, weiß nicht, wer zuhört, auf jeden Fall kann ich jedem nur ans Herz legen. Bleibt dabei, auch wenn dann die Kinderzeit kommt und so weiter, auch wenn die Kinder noch ein bisschen kleiner sind. Also mir hat im Nachgang, als ich dann wieder angefangen hatte, in Berlin zu spielen, habe ich eigentlich gemerkt, wie mir der Sport und auch diese Gemeinschaft gefehlt hatte. Und ja, habe dann wieder einen ganz vernünftigen Einstieg gefunden, aber natürlich auch auf einem ganz anderen Niveau. Ja? Und das Berufliche hat es auch nicht hergegeben. Beim Tennis muss man sich immer verabreden oder man hat sehr starre Termine. Und das Berufsleben war dann doch ein bisschen abwechslungsreicher, dass ich eben die Termine dann ja auch so nicht halten konnte und dann gesagt habe, okay, dann machst du eben eine Einzelsportart. Und die Einzelsportart war dann für mich Joggen, auch mal ein Marathon, auch mal ein Triathlon. Und ja, habe mich so auf den Sport dann eingelassen, der eine freie Zeitgestaltung hatte und ja auch jetzt nicht so viel Aufwand, Tasche packen, irgendwo hinfahren und wo dann vielleicht auch mal so ein ganzer Nachmittag drauf geht. Das war dann zu der Zeit ja meine Entscheidung und als Erfahrung daraus kann ich wirklich allen nur ans Herz legen, versucht irgendwie dabei zu bleiben und wenn es vielleicht auch nur die Mitgliedschaft im Verein ist oder man ist einmal im Monat da oder zweimal im Monat, dann ja, verliert man auch nicht den Anschluss.
Wie hast du denn dann wieder zum Tennis zurückgefunden? Also, habe jetzt rausgehört, es war nicht so, dass du nur ein paar Jährchen Pause gemacht hast, sondern ein bisschen länger. Wie war denn da der Anstoß dafür, dass du dann doch wieder angefangen hast und doch wieder irgendwie reingekommen bist?
Ich wollte es einfach meinem Sohn mal zeigen. Ich weiß nicht mehr, der war 7, 8 Jahre alt. Dem habe ich einen Tennisschläger gekauft. Und wir haben uns einfach auf den Tennisplatz gestellt. Ich kann mich noch sehr gut an die erste Stunde erinnern. Er hatte nämlich einen Tennisschläger, aber keine Tennisschuhe. Und er hat wirklich die Bälle sehr vernünftig getroffen, ist aber, glaube ich, dreimal ausgerutscht und einmal so ausgerutscht, dass er sich dabei noch den Schläger vor seinen eigenen Kopf gehauen hatte und sehr, sehr sauer geworden ist. Ja, und so hat er da seinen Spaß gehabt und dann habe ich eigentlich mit ihm zusammen wieder angefangen.
Das ist
Bin in
ja
Berlin
auch.
bei TB und dann später dann rüber zu Rot-Weiß.
Das ist ja auch eine sehr typische, sagen wir mal, Karriere, dass dann doch die Eltern wieder zum Sport finden, sobald die Kinder anfangen, beziehungsweise auch Eltern zu dem Sport ganz frisch finden, weil halt die Kinder angefangen haben. Also das hat man ja sehr häufig, dass man dann darüber auch den Einstieg wieder bekommt.
Ja, absolut, absolut. Genau, meine Tochter hat es dann auch. Genau. Nee, ich habe dann auch mit meiner Tochter auch mal ein Jahr oder so haben wir es auch mal probiert. War nicht so ihr Ding. Genau. Mein Sohn ist dann auch jetzt aus dem Tennis nochmal rüber zum Handball. Und ja, jetzt versuchen wir alles irgendwie so unter einen Deckel zu kriegen.
Ich drücke die Daumen. Ich habe auch einen Sohn und hoffe auch, dass der vielleicht mal irgendwann zum Tennis findet. Und vielleicht liegt der ein oder andere Tennisball hier auch schon in der Wohnung rum, damit er schon mal weiß, wie toll sich so ein Tennisball anfühlt.
Ja, ich glaube auch. Also ist eben noch mal ein bisschen anders ein Tennisverein als ein Handballverein. Das eine eher dann der Mannschaftssport, das andere eher so eine Einzelsportart. Ich glaube, Tennis bringt einem viel bei, auch so fürs Leben. Handball eben dann aus dem Team heraus wieder viele Freundschaften. Also ist, glaube ich, ein guter Baustein für eine, jetzt gar keine Sportkarriere, sondern einfach so ein guter Baustein im Leben, ja, in
Ja,
seiner eigenen Vita.
gerade weil du ja auch als eine Einzelsportart auch lernst, alleine zu gewinnen, zu verlieren, das sind manchmal sehr brutale Momente. Gerade auch für einen jungen Menschen ist das nicht unbedingt einfach und auch für ältere Menschen ist das manchmal nicht einfach. Und da hast du schon recht, da kann man viel lernen. Und du hast auch vorhin schon den Punkt gebracht, da hat man sehr gut rausgehört, dass auch für dich ein Tennis zumindest ein Teamsport ist in der Form. Man kennt auch viele Leute, man lernt darüber viele Leute kennen und auch gerade durch die Punktspiele, da kriegt man auch eine Verbindung, auch dass man das auch so ein bisschen auch als Mannschaftssport auch betreiben kann, wenngleich du in der Regel allein auf dem Platz bist, außer beim Doppel, aber man doch auch ein Gemeinschaftserlebnis entwickelt und auch durch den Support auf der Bank und so, finde ich, man kann auch immer betonen, dass Tennis, gerade wenn man auch die Mannschaftsspiele hat, nicht nur Einzelsport ist, sondern auch drumherum auch nochmal ein bisschen mehr und auch da zumindest Elemente dabei sind, wenngleich nicht so stark wie beim Handball oder Fußball, aber auch da man auch genug irgendwie, wenn man es richtig angeht, mitbekommt an Werten und wie man ja daran auch wachsen kann.
Ja, Stefan, kann ich so unterstreichen. Also ich hatte auch schon Spiele erlebt, eben wo dann auf der Bank gesagt wurde, Mann, Benjamin, spiel doch einfach so und spiel doch einfach so. Und auf einmal ist so ein Spiel geflutscht. Ja, und man dachte sich, okay, wieso habe ich mir eigentlich eine halbe Stunde lang hier auf dem Platz das Leben so schwer gemacht? Hätte ich doch gleich irgendwie erkennen können, dass ich die Bälle vielleicht etwas höher hinten rechts, hinten links hinspiele, wie auch immer. Ja, und eben, also man fiebert ja auch mit. Also man freut sich ja auch für seine Mannschaftskameraden, wenn die dann ihr Einzel gewinnen oder auch wenn es knapp war und
das ist ja manchmal sogar schwerer für dich draußen als für den auf dem Platz, weil man viel, viel mehr mit den Nerven dabei ist. Also so geht es mir zumindest ganz oft, weil du kannst ja nichts machen und kannst nur hoffen, dass dein Spieler irgendwie das vernünftig macht und der spielt halt einfach, weil der hat es mehr in der Hand. Deswegen, ich finde es manchmal sogar unerträglicher, von draußen zuzuschauen.
Ja, ja, und weißt du, wir kennen uns auch, weißt du, du kennst die jetzt aus dem Sport, man kennt die vielleicht dann eben auch beruflich. Aber auf einmal erlebst du dann deinen Mannschaftskameraden, ja, hochroter Kopf und total angestrengt und emotional voll angefasst. Und jetzt rennt er da fast schon die dritte Stunde über den Platz und ja, kämpft für sich, kämpft für die Mannschaft und gibt so alles und zeigt auch mal wieder ein anderes Gesicht. Finde ich immer tolle Momente.
So ist es definitiv. Vielleicht noch mal so ein bisschen der Ausblick in deiner Tenniskarriere. Was planst du noch Großes, die nächsten Jahre zu erreichen? Oder wo sollst du noch mal hingehen irgendwie? Ist es einfach jetzt wirklich nur, ja, du hast Spaß mit der Mannschaft, guckst, was geht, was nicht geht? Oder gibt es noch mal so, ja, so kleine Träume, die man so auch noch hat, wenn man jetzt als später oder späterer Wiedereinsteiger mit bald 50 dann ja auf dem Platz steht, die man irgendwie noch so hat? Oder ja, gibt es da einfach jetzt einfach nur noch den Sport genießen und vielleicht gucken, was drumherum noch so passiert?
Ja, also genau, würde ich auch so sagen. Also ich würde gerne spielen. Ja, es soll einfach weiter Spaß machen, gesund bleiben. Dass darüber ja man so ein bisschen seine Fitness behält über den Tennissport, sich dann vielleicht auch nochmal irgendwann so in diese Vereinsstrukturen noch ein bisschen einbringt. Und ja, Socializing mit neuen Clubkameraden, die dazukommen. Im vergangenen Jahr kam eine ganze Menge neue Jungs zu uns in die Herren 40. Super Truppe, die haben genau reingepasst und ja, so ein bisschen der Mix. Ich habe jetzt da kein wirkliches Ziel. Vielleicht nochmal, das ist ja später die Geschichte, immer mal den Tennisschläger mit einzupacken, wenn es auf Reise geht und über den Sport dann in den jeweiligen Ländern mit Leuten in Kontakt zu kommen, gar nicht jetzt, um da irgendwie Freundschaften zu knüpfen, sondern einfach, um zu sagen, hey, ich bin auch Tennisspieler, wollen wir mal hier bei euch auf der Anlage ein paar Bälle schlagen oder man kommt da irgendwie mit Bekannten, mit Freunden hin und spielt da und setzt sich später bei denen in die Gastronomie und trinkt was und kommt mit Locals in Kontakt und lernt noch ein bisschen mehr über Land und Leute, als dass man dann immer nur so als Tourist irgendwo hinreist, so die äußeren Eindrücke wahrgenommen hat, aber gar nicht so den Kontakt zu den Einheimischen gefunden hat und noch ein bisschen über die Dinge gelernt hat oder erfahren hat, die die so bewegen. Das sind eigentlich so die Sachen. Und da erinnere ich mich immer ganz kurz noch an so einen Tennisschläger, weil jetzt gibt es ja immer diese Restriktion in den Flugzeugen beim Handgepäck. Ich glaube, es gab mal einen Tennisschläger, da konnte man irgendwie den Griff abschrauben. Den müsste es eigentlich wieder geben, damit man dann auch mit Handgepäck und Ryanair fliegen kann. Aber ja, so ist der Tennisschläger dann immer ein bisschen zu groß und man muss dann doch wieder das normale Gepäck mit dazu buchen.
Ja, Tennis ist kein reisefreundlicher Sport, wenn man mit dem Flugzeug fliegt, aber wo man den Tennisschläger wirklich sehr gut mitnehmen kann, ist, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und da würde ich sagen, gehen wir mal auf das kleine, große Spezialthema, denn du hast was einigermaßen aber Witziges gemacht. Du bist sehr, sehr weit und sehr, sehr lang mit dem Fahrrad und dem Tennisschläger und auch ein paar anderen Utensilien unterwegs gewesen. Und ich würde dich einfach erstmal darum bitten, was für ein Projekt hast du dir dieses Jahr vorgenommen? Was hast du gemacht? Also genau, was hast du dir vorgenommen? Und dann reden wir gleich mal drüber, wie das dann am Ende gelaufen ist. Was war denn dein Ziel, deine Motivation? Und und was wolltest du dieses Jahr unbedingt machen und hast dann das tatsächlich sogar angegangen?
Ja, also, Stefan, steigen wir vielleicht so ein. Wir kennen uns jetzt, okay, wir haben uns noch nie gesehen, aber wir haben ein paar Mal gesprochen. Wir kennen uns irgendwie seit, glaube ich, Januar. Da habe ich dich mal angerufen und habe gesagt, ah, Stefan, ich mache eine berufliche Auszeit. Sondern ich werde mir ein anständiges Fahrrad kaufen und ein ganzes Equipment-Set, um dann mit meinem Fahrrad und ein paar Tennisschlägern in Berlin in meinem Tennisverein zu starten und da verabschiedet zu werden und dann ab Mitte März mit dem Fahrrad dann nach Istanbul zu fahren. Alleine, mit dem notwendigen Equipment, was man dafür so braucht. Und ja, und da hast du damals dann eben zu mir gemeint, ach komm, wir machen es mal andersrum. Vielleicht wurden dir auch schon viele Geschichten angeboten, Stefan. Und dann hattest du auch zu mir gesagt, Benjamin, melde dich mal, wenn die Reise zu Ende ist. Und so war es dann auch. Und dann hast du gesagt, okay, jetzt glaube ich es dir, jetzt passt's. Lass uns dann doch zu einem Tag X verabreden, um den Podcast dafür aufzunehmen. Und genau, ich hab so eine Reise gemacht. Ich bin mit keinem E-Fahrrad, sondern mit einem handelsüblichen, vernünftig ausgestatteten Gravelbike und mit einem Einspurer-Anhänger, Fahrradanhänger mit, ja, ich hatte wirklich das Nötigste dabei. Vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber ich habe dann eben von Zelt über Campingkocher, über zwei Tennisschläger, dann Tenniskleidung, eine Jeans für abends und Handtücher und Kosmetik und eine Drohne und was man eben so alles braucht und dieses ganze Elektro-Equipment habe ich mich dann am 20. März auf den Weg gemacht. Bei schönem Wetter, habe mir auch die Jahreszeit ausgesucht und habe eben gedacht, wenn ich dann in Berlin am 20. März starte, dann habe ich so einen Ticken wärmer, aber noch nicht heiß, aber auch nicht viel zu kalt, obwohl ich auch kurze und lange Handschuhe eingepackt hatte und habe mich dann auf den Weg gemacht in Richtung Istanbul.
Wie viele Kilometer sind das, die du geplant hast zu fahren? Ungefähr.
Ja, ich hatte so 2.500 avisiert. Ich gucke jetzt auch parallel hier immer noch auf so eine, ja, auf eine Landkarte. Und ja, genau, 2.500. Man kann den direkten Weg wählen. Ich hatte eben dann geschaut, welche interessanten Städte liegen auf der Strecke. Wo kann man sich auch mal einen Tag Pause gönnen und sich eine Stadt angucken. Und ja, so hatte ich mir dann hier eine Route zurechtgelegt. Hatte das, um ehrlich zu sein, ja auch zusammen mit dem Tennismagazin gemacht. Ich habe auch im Tennismagazin dazu so einen kleinen Tagesbericht immer geschrieben, was so passiert ist. Und ja, und auf der Strecke wollte ich eben Tennisvereine besuchen. Vielleicht auch mal, wenn es sich irgendwie ergibt, dann da vor Ort übernachten. Aber einfach, ich habe gedacht, Tennis braucht keine Sprache. Wenn man sich zu zweit auf den Tennisplatz stellt und die Regeln kennt, dann kann man sich ganz gut verständigen und ja, ganz, ganz viele spannende Sachen erlebt, nette Menschen angetroffen, schöne Tennisanlagen gesehen und irgendwann war ich dann in Istanbul angekommen. Wie soll ich sagen, etwas eigentlich schon ein bisschen traurig gewesen, dass diese Idee jetzt ein Ende hatte.
Lass uns aber die
Aber ich habe
Gefühle
es
am
dann
Ende, die
geschafft.
schieben wir uns mal nach hinten auf, sondern ich würde gerne erstmal ganz zu Beginn gehen. Also, ich habe jetzt schon richtig rausgehört, du hast ja die Route auch vorher komplett geplant. Es war jetzt nicht so, dass du gedacht hast, okay, du guckst nur von Station zu Station, wo es jetzt weitergeht, sondern du hattest schon ungefähr auch im Kopf, wo du wie überall was ansteuern möchtest, damit auch einigermaßen doch weißt, ja, auf was du dich einzurichten hast.
Ja,
Okay.
genau.
Dann, wie ist dann der Abend, bevor es losgeht? Ich meine, isst man nochmal kräftig Nudeln und kann dann nicht schlafen, weil man so aufgeregt ist? Oder war eigentlich alles normal wie immer und jetzt da geht's einfach los? Oder ja, bist du von einem besonderen Punkt gestartet, dann tatsächlich vom LTTC Rot-Weiß oder vor deiner Haustür und wurdest nochmal verabschiedet oder so? Wie ist dann so, sagen wir, die 12 Stunden vor dem Losfahren und dann vielleicht auch die ersten 2, 3 Stunden nach dem Losfahren? Hol uns da mal ab. Wie geht's denn denn bei sowas genau los und wie fühlt man sich da und was macht man da noch vielleicht so für Gedanken durch?
Ja, also die Planung, die ging ja schon eine ganze Ecke vorher los und dann ja, sitzt du eben zu Hause und siehst jetzt deine Fahrrad, deine Maschine, wie es da steht und du denkst, okay, eigentlich was, fehlt immer noch was, hast du viel zu viel eingepackt, zu wenig eingepackt, aber um ganz ehrlich zu sein, weil du eben doch Wochen und Monate dann auf diesen Tag hinfieberst, freust du dich einfach und sagst, weil du jetzt sagst, die letzten 12 Stunden, also eigentlich würdest du lieber schon früher losfahren, weil du wirklich dir dann sagen kannst, nee, ich bin jetzt gut vorbereitet, hab jetzt alles. Wetterbericht, ganz wichtig. Wetterbericht hatte mir die erste Woche auch gesagt, kein Regen, vielleicht hier und da mal ein bisschen kühler, wenig Wind. Hat alles gepasst und ja, und dann war es eben der 20. März. Ich bin dann von zu Hause, ich bin auch nie Probe gefahren, ja. Also ich bin einmal dieses Fahrrad oder zweimal, glaube ich, bin ich dieses Fahrrad Probe gefahren. Da hatte ich dann auch gleich nochmal einen Platten, wo ich dachte, okay, das geht ja gut los. Aber solange ich den Platten nur auf dieser Testfahrt habe, soll es so sein. Also habe ich das Fahrrad nochmal in die Fahrradwerkstatt gebracht. Und da wurde doch nochmal, obwohl es neu war, nochmal alles durchgecheckt. Und ja, den Anhänger, den hatte ich mir auch gekauft. Ohne den jetzt Probe zu fahren, habe ich mir den dann ans Fahrrad gehangen. Und dann ging es am 20. März, glaube ich, 9 Uhr vormittags, ging es dann los. Erstmal zu mir auf die Tennisanlage, zum LTTC. Da war ich mit ein, zwei Vereinsmitgliedern und eben auch unserem Clubmanager, dem Lutz, verabredet. Und wir haben ein paar Fotos gemacht, wir haben uns noch mal ein bisschen ausgetauscht. Und dann so eine Stunde später, Freunde sind auch noch vorbeigekommen, Stunde später habe ich mich dann aufs Fahrrad geschwungen. Und dann, ja, wie du eigentlich sagst, dann ging es endlich los. Die Sonne schien, es war relativ kühl und ich bin dann den Süden raus, Berlin, über Teltow, dann in den Spreewald und ja, die Reise hatte begonnen. So, es hat ganz gut geklappt mit dem Anhänger, keine Ahnung, ich hatte kein Gefühl dafür, wie das sich so anfühlt, aber der lief astrein hinterher und so habe ich dann meine ersten Kilometer gemacht.
Und wann hast du deinen ersten Tennisverein erreicht?
Ja, ich bin dann den Tag los, kleine Anekdote, ich hatte so eine App auf dem Handy, die hatte mich gefragt, was ich für ein Fahrrad fahre und dann habe ich gesagt, hier so ein Gravelbike und aus einem Gravelbike, vielleicht ja jetzt dann auch Zuhörer, die sowas auch mal machen wollen. Also aus einem Gravelbike wird auf jeden Fall eine wirklich abenteuerliche Tour, weil dich dieses System dann auf Radwege beziehungsweise auf Wege schickt. Ja, die kannst du gerade mal vielleicht noch mit einem Mountainbike bewältigen. Und ich bin dann irgendwo in dieser Sandwüste Brandenburg gelandet, musste 2 Stunden mein Fahrrad quer durch den Wald schieben. Es war unfassbar anstrengend und war dann am Abend in Dahme-Mark, bin ich dann im ersten Sportverein, also großer Sportverein, Fußball, diverse andere Sachen, auch irgendeine ganz speziell abgewandelte Art von Billard und eben auch Tennis bin ich dann angekommen. Schöne Tennishallenplätze. Und wurde da freudig empfangen vom Präsidenten. Und ja, da hatte ich dann meinen ersten Stopp. Und ich kann dir sagen, das war mit der anstrengendste Tag. Ich habe später nochmal in meine App reingeguckt. Ich glaube, ich habe an dem Tag alleine 6000 Kalorien verbraucht. War fix und fertig und habe mich im Endeffekt gefragt, oh Gott, wenn das jetzt hier 30 Tage so weitergeht, dann weiß ich gar nicht, wie ich das schaffen soll. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, okay, habe ich irgendwas falsch gemacht, dass ich denn hier auf einmal wirklich quer durch den Wald fahren muss. Und dann fiel mir ein, vielleicht guckst du mal in diesem Handy, in deinem Routensystem nach, ob du da alle Einstellungen richtig gemacht hast. Und wie schon gesagt, habe ich dann eben erkannt, dass ich es ein bisschen zu sportlich angelegt hatte, habe dann die Einstellung geändert und dann ging es die Folgetage auf vernünftigen Radwegen und Straßen ging es dann weiter.
Und wann konntest du das erste Mal den Schläger schwingen? Ich vermute jetzt nach dieser Höllentour zu Beginn noch nicht oder überrascht mich gerne, dass du dort noch dann ein paar Bälle geschlagen hast. Wann durftest du denn zum ersten Mal auch auf dem Platz dann stehen, bei einem Verein, den du vorher wahrscheinlich noch nicht kanntest?
Ja, also am vierten Tag der Reise war ich dann in Prag beim Lawn Tennis Turnierclub Prag, wunderschön gelegen auf einer kleinen Insel, quasi mitten in der Innenstadt in der Moldau. Und da wurde ich herzlichst aufgenommen vom Clubmanager. Und da habe ich dann eine Stunde mit einem Vereinskameraden von dem oder aus dem Club dann in der Halle spielen können. Und wir haben uns, mit dem Emil habe ich mich dann da ja wunderbar unterhalten. Wir saßen danach noch zusammen und er hat aus seinem Leben erzählt. Er wohnt eben teilweise Prag und dann auch in München, konnte fließend Deutsch sprechen und ja. Wir hatten eben unser Thema Tennis, aber wir hatten eben auch unser gemeinsames Thema, so was uns im Leben bewegt. Und wir hatten einen wunderschönen Abend, haben zusammengesessen und so haben wir dann, er schon 75, aber man konnte eben sehen, der wusste auch mal, wie man Tennis spielt. Also ich glaube, der war mal in der Jugend war er auch mal unter den Top 10 in Tschechien und wir haben schön gespielt und was voneinander gelernt.
Das ist sehr, sehr toll, dass du auch da gleich zu Beginn so eine positive Erfahrung machst, weil ich überlege echt, ob das auch sagen wir mal, wenn du in Deutschland irgendwo ankommst und je nach Verein gucken dich Leute, glaube ich, schief an, weil je nach Verein gucken dich Leute ja schon schief an, wenn du als potenzielles Neumitglied da bist und fragst, ob du irgendwie mitspielen kannst und dass du da auch dann jemanden gefunden hast und auch der auch mal etwas besser Tennis gespielt hat. Das ist doch erstmal schon ein ganz, ganz guter Auftakt. Wenn ich das aber richtig im Kopf habe, ging es leider nicht ganz so gut und stabil weiter, weil du dir recht zeitnah eine Erkältung eingefangen hast, oder?
Ja, das war dazwischen.
Das war sogar
Also,
dazwischen. Okay.
genau, das war dazwischen. Also, nee, beziehungsweise genau. Ich hatte dann, in Prag habe ich dann doch echt irgendwie gemerkt, Erkältung, Husten, ich habe mich gar nicht so gut gefühlt. Ich hatte auch nicht so, sage ich jetzt, ich hatte noch nicht mal semi-professionelles Fahrradequipment als Kleidung, sodass ich mir dann erstmal ein paar Sachen zugelegt habe und dann musste ich das. Und das war dann auch das einzige Stück auf der Reise, bin ich dann eben von Prag nach Wien dann mit einem Reisebus gefahren, weil das hätte ich, ich glaube, ich wäre einfach noch kränker geworden. Und da habe ich mir dann diesen Reisebus gegönnt. Aber kurz noch Blick zurück. Also in Dresden, TC Blasewitz, da wurde ich auch herzlichst aufgenommen. Mir wurde die Gästevilla zur Verfügung gestellt im Park. Wir hatten tolle Gespräche, wir haben schöne Fotos gemacht. Ich habe auch auf der Reise dann immer noch mal ein paar Fotos so mit denjenigen geteilt, die ich da überall getroffen hatte. Und ja, klar, also auch in Dresden, so wie du das gerade beschrieben hast, wurde ich erstmal so ein bisschen schräg angeguckt, wie Tennis und Fahrrad und wie soll das hier gehen und so. Und ja, dann war es ein kurzer persönlicher Austausch und auch immer so diese Ankündigung, das war ja auch hilfreich jetzt für die Fahrt, zu sagen, hey, da gibt es später einen Podcast und die Geschichte wird ein bisschen so in die Breite getragen und genauso, dass es dann auch mit dem Tennismagazin da eine Kooperation gibt. Das hatte die alle sehr hellhörig gemacht und ja, so konnte ich dann in Dresden auf der Anlage in diesem ja, herrschaftlichen Gästehaus eine Nacht verbringen und dann weiter nach Prag und dann genau Erkältung überstanden. Dann auch die Chefredaktion vom Tennismagazin hatte dann Kontakt hergestellt für den TC Kolonie in Wien. Der ist errichtet auf dem ehemaligen Sportgelände von großen Wiener Fußballverein. Und ja, da wurde ich dann eigentlich schon erwartet. Das war dann auch mal ein ganz anderer Moment. Also, ah, Benjamin, da bist du endlich. Schön, dass du da bist. Komm, stell mal deine Sachen zur Seite. Wir essen erstmal was. Und ja, so war ich dann schon eigentlich in kürzester Zeit in Wien und bin ein bisschen in Tritt gekommen. Wusste jetzt, okay, mit dem Fahrrad klappt ganz gut. Wetter hat gehalten und das macht wirklich Spaß, ja, so auf Reise zu sein. Und in Wien wurde mir auch gleich angeboten, du kannst auch ein bisschen länger bleiben, weil dann waren es so 3, 4 Tage doch sehr regnerisch, ganz wechselhaftes Wetter. Und ich konnte mich da so ein bisschen auskurieren. Ich habe da auch ein Zimmer zur Verfügung gestellt bekommen, bin dann auf der Anlage gewesen, habe auch mit dem einen oder anderen aus dem Verein dann dort Tennis spielen können und bin dann, ich glaube, nach 4 Tagen bin ich dann aufgebrochen in Richtung Bratislava.
Ich finde das so ganz kurios, dass du immer hier nebenbei so einstreust, in einer Villa übernachtet, in irgendwelchen Gästehäusern oder wie auch immer. Also ich kenne dieses, also mir ist das Konzept eher so unbekannt, dass man bei Vereinen irgendwo auch schlafen kann. War dir das klar, dass das vorher hin und wieder so möglich ist? Und ich habe auch irgendwann mal gelesen, gab es auch schon bereits belegte Zimmer, also die hätten dich gerne untergebracht, aber es ging da nicht, weil schon jemand da drin war. Ist das irgendwie was, also für dich was Normales oder war das für dich auch eine komplett neue Erfahrung, dass man ja bei Tennisvereinen auch die Möglichkeit hat, dass man nicht irgendwie WM unterbekommt?
Nee, überhaupt nicht. Also es war dann auch, um das gleich zu sagen, also in Wien waren es dann auch die letzten Übernachtungen auf so einer Tennisanlage. Also es sollte ja jetzt auch kein Campingurlaub mit Tennis werden, sondern eher, wenn die Gastfreundschaft und wenn die Möglichkeiten vor Ort überhaupt da sind, warum eben nicht? Also beim TC Blasewitz war ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht über diese Villa, die da als Gästehaus zur Verfügung stand. In Prag war es im Endeffekt ein Vereinskonzept, dass nämlich geförderte Jugendspieler oder auch Profis einfach dann auf der Anlage ja ein sehr gut ausgestattetes Apartment zur Verfügung haben, um dann da ihre Trainings zu machen und von da aus dann zu den Turnieren zu fahren. Und ja, in Wien war es jetzt, haben wir uns schnell ein Zimmer so hergerichtet, dass man da vernünftig schlafen konnte. Also das Konzept Tennis und Wohnen oder Tennis und Apartment oder Tennis und Hotel existierte da ja in der Form jetzt auch nicht. Aber ja, hat soweit gepasst. Und ich glaube, wenn man das jetzt, also ich hatte ja jetzt auch, ich glaube, nur bis Wien hatte ich so den einen oder anderen Kontakt zu den Vereinen hergestellt. Hätte ich jetzt das für eine weitere Strecke gemacht oder auch Folgevereine, dann hätte man vielleicht woanders auch nochmal übernachten können. Aber so habe ich dann eigentlich eher Überraschungsbesuche gemacht oder mir wurde dann immer von dem vorherigen Übernachtungsort oder Tennisverein, den ich dann besucht hatte, die hatten natürlich dann auch immer ganz interessiert gefragt, Benjamin, wo geht deine Reise weiterhin? Wenn du jetzt von Bratislava weiterfährst nach Budapest, in dem Verein kenne ich den, sprich den Trainer so und so an. Und ja, nicht, dass man angekündigt war, aber es war jetzt eben nicht der Aufschlag vor Ort zu sagen, hier bin ich und mit wem muss ich hier reden, sondern ich würde gern eben mit Stefan, mit wem auch immer kurz hier mal den Kontakt suchen wollen und ich war immer herzlich willkommen. Also es war wirklich eine Freude.
Sehr schön, genau. Dann kommen ja die, so, wenn wir uns ein bisschen die Route lang arbeiten, habe ich hier jetzt so mir die 3B notiert: Bratislava, Budapest, Belgrad. Also wirklich auch komplett so durch den, ja, durch Osteuropa irgendwie durch. Was ist denn da auf diesen Stationen so vielleicht auch nochmal besonders hängen geblieben oder so ganz, ganz, also so vielleicht auch eine deiner Lieblingsanekdoten? Am Ende, ich verlinke auch in den Shownotes natürlich deine Kolumne bei, oder deine Kolumnen beim Tennismagazin, dass man sich das in großer Detailreichung mal durchlesen kann. Aber da vielleicht mal so nochmal so ein Appetizer, so ein Highlight, was du auch sehr, sehr gerne teilst, was irgendwie dann in dieser Gegend dann auch noch so mal ja, passiert ist auf dieser, auf diesem ja, Segment der Reise.
Ja, von Bratislava nach Budapest habe ich dann einen anderen Deutschen ja, Radtouristen getroffen, Anfang 20 aus München, und wir sind dann, das Stück sind wir dann einfach mal zusammengefahren, hatten uns was Nettes zu erzählen, haben dann auch an der Donau hinter Bratislava haben wir dann eine Nacht, ja wirklich an so einem kleinen Strandstück an der Donau, haben wir uns einen Zeltplatz gesucht, also wildes Zelten, haben uns da abends ein Lagerfeuer gemacht, haben am Lagerfeuer gekocht, haben den Sonnenuntergang genossen. Ja, dann durfte ich feststellen, das war das erste und einzige Mal auf meiner Reise, dass ich dann auch gezeltet habe. Dann habe ich nämlich festgestellt, ich weiß nicht, ob es mein Fehler war, ob ich da irgendwie eine Stange falsch gesetzt habe in dem Zelt. Auf jeden Fall war das Zelt undicht. Es hat nachts geregnet. Ich war pitschepatsche nass und habe mir geschworen, du gehst jetzt nur noch in Hotels. Das kostet viel zu viel Kraft und da werde ich ja nochmal krank. Also, es war wunderschön. Also da und morgens dann mit Donauwasser sich die Zähne zu putzen und die Sachen wieder einzupacken und dann ja von Wien ja dann die Donau runterfahren bis Belgrad. Das waren schöne Bilder. Die sind natürlich schnell an einem vorbeigeflogen. Meine Reisegeschwindigkeit war immer so knapp unter 20 km/h im Mittel. Aber wenn es an der Donau dann mal ein bisschen Rückenwind und eine wirklich super ausgebaute Fahrradstraße gab, dann waren es auch mal schnell 26, 28 km/h. Also das war, also dieses Zelten war toller Moment, auch dass ich da mit dem Florian zusammengefahren bin, war toll. Ja, und dann so sukzessive kamen irgendwann die wilden Hunde, die dann auch mal mich ins Visier genommen hatten. Und dann, ja, ich weiß nicht, was sie vorhatten. Auf jeden Fall haben sie laut gebellt und sind dann von den Feldern aus in Richtung meines Fahrrads gerannt. Und das hat mich dann ja dazu veranlasst, ein bisschen stärker ins Pedal zu treten und da irgendwie
Also Reisegeschwindigkeit dann im Schnitt dann 25 km/h, nicht mal wie 20.
wegzukommen. Ja, temporär dann deutlich höher. Ja, ich weiß nicht. Ich habe schon da die Schaudergeschichten gehört, dass die auch mal irgendwie Fahrradprofis irgendwo da in der Region auch mal einfach beißen. Und oh. Dann habe ich weiß schon gar nicht mehr wo, irgendwo in Bulgarien hatte ich dann noch einen französischen Fahrradfahrer kennengelernt. Der hatte dann auch so ein, ich sag jetzt einfach mal, Anti-Hundespray dabei, gleich griffbereit am Lenker, falls er mal von den Hunden angegriffen wird. Und ja, es war auch so dieser Mix. Also die Route führte dann mal über sehr gut angelegte Feldwege, über schöne Deichkronen an der Donau, mal etwas befestigter, dann aber auch mal 2, 3 Stunden nur ganz fiese, ja, so Kieselwege. Also das war kein schönes Fahrradfahren. Dann in Serbien gab es einen kurzen Schneefall. Der wurde aber belohnt dann auch mit einem super Tenniskollegen, den ich da unten dann getroffen hatte. Vielleicht stricken wir das auch gleich nochmal ein. Ja, mit einem Tennistrainer, der Mitte 30 ist, in Serbien auch sein Leben lang Tennis spielt und als Jugendlicher eine 4-1-Bilanz hatte gegen Novak Djokovic. Und da wusste ich auch nicht mehr weiter. Da habe ich gesagt, du, erzähl mir mehr. Und wir haben uns dann länger über Tennis und über seine Tennisjugend und auch seine College-Zeit unterhalten. Und das war in Novi Sad und dann ging es eben von da aus dann auch wieder weiter.
Dann lass uns mal auch im Anbetracht der Zeit so ein bisschen den Schnelldurchlauf anwerfen und noch ein bisschen mehr auch Richtung dann Finale gehen. Du hast ja vorhin schon angekündigt, dass am Ende ja, fast so ein bisschen Leere irgendwie da war, wo du fertig warst, wo du am Ende an dein Ziel angekommen bist. Aber dann nimm uns da vielleicht nochmal mit, so wie waren denn auch vielleicht die letzten Tage, die vielleicht nochmal wirklich so ein Höhepunkt sind bei so einer Reise, weil man ja immer näher ans Ziel kommt und natürlich dann auch die Gefühle ja so widersprüchlich sind und man ja dann irgendwie doch die schöne Zeit dann irgendwie sich dann am Ende nähert. Aber natürlich auch dann vielleicht der Stolz, dass man dieses Vorhaben auch geschafft hat. Deswegen nimm uns mal vielleicht so ein bisschen mit auch in die Gefühlswut und Erlebnisse der letzten Tage deiner Reise.
Ja, also lass mich noch eine ganz lustige Anekdote nennen. Also als ich dann nach Bulgarien reingefahren bin, wurde ich an der Grenze angesprochen vom bulgarischen Grenzpolizisten. Und ich bin ja immer über Grenzübergänge gefahren, wo auch der Autoverkehr lang geht. Und der Grenzer sprach mich dann an und meinte, where do you go? Und ich meinte, ja, ich will jetzt hier nach Sofia. Er meinte, please show me your route. Und ich habe ihm dann auf meinem Handy die vorgeschlagene Route gezeigt. Und dann hat er mich mit großen Augen angeguckt und meinte nur, oh Gott, my friend, you will get lost. This is not working, you will get lost. Also alles da durch die Berge und so weiter. Und dann meinte ich zu ihm, okay, what's the alternative? Und dann hat er gesagt, it's easy, just take the highway. Just take the highway.
Ja,
Und dachte ich,
genau.
ich kann doch jetzt hier nicht auf der Autobahn langfahren, ja? Und ja, gesagt, getan. Also ich habe dann wirklich, bin dann da auf dem Seitenstreifen, ja, nicht Hunderte, aber wirklich bis kurz vor Sofia bin ich Autobahn gefahren. Also das war sehr hilfreich. Da wäre ich, glaube ich, da hätte ich jetzt mehr Geschichten noch zu erzählen oder ich wäre eben von dieser Reise gar nicht zurückgekommen, aber da wäre ich irgendwo in den Bergen gelandet und keine Ahnung, was da gewesen wäre, ja. Genau, also man hat ja so eine Vorstellung, man denkt, oh, sie geht weiter südlich und dann das Abenteuer und, oh, und Risiko und so. Also das war eben auf dieser Reise in der Form nicht der Fall, ja. Also du bist schon, glaube ich, so ein bisschen schutzbedürftig, wenn du da mit so einem größeren Fahrradgefährt unterwegs bist. Und die Menschen, egal wo ich hingekommen bin, waren eben sehr hilfsbereit, sehr freundlich, sehr interessiert, wollten hören, wo kommst du her, wo willst du hin, was machst du, was hast du erlebt, kann ich dir irgendwas von meiner Stadt erzählen, etc. Und dann, ja, dann ist ja diese Radstrecke. Die kennt ja eben keine Abkürzung. Auch wenn ich auf diesem einen Stück einmal kurz den Bus nehmen musste, gab es für mich keine Abkürzung. Also ich hätte natürlich vielleicht einmal weniger links und rechts und so weiter abbiegen müssen. Aber ich musste ja irgendwie diesen Weg zurücklegen, ja. Und als es dann so auf die letzten Tage zuging, jetzt deine Frage, dann wird man schon so ein bisschen melancholisch und denkt sich eben, ach Mann, jetzt hast du dir hier sowas. Ja, so in den Kopf gesetzt und wolltest diese Radtour machen und jetzt liegt eigentlich Istanbul so 2, 3 Tage vor dir. Wie stellst du es denn jetzt am besten an, dass du vielleicht auf den letzten Metern nochmal das ein oder andere Highlight oder Erinnerung für dich so einsammeln kannst? Und dann bin ich von meiner Route nochmal abgewichen und bin dann runter nach Tekirdağ ans Marmara Meer, so rum, sorry. Und ja, bin dann so gut es ging von Tekirdağ dann an der Küste lang und dann rein nach Istanbul. In Tekirdağ nach irgendwie 120 Kilometern habe ich mit irgendwelchen Jugendlichen auf einer Tennisanlage nochmal 5 Tiebreaks gespielt und ja, da war dann auch schon deutlich besseres Wetter. Es war teilweise schon sehr sonnig. Es war teilweise schon ein bisschen zu viel Sonne für so einen Tag und auch für die Haut. Also ich hatte mich da immer dick eingeschmiert mit Sonnenschutz. Und ja, und dann wusste ich, okay, es geht zu Ende. Da wird man so ein bisschen nachdenklich oder noch nachdenklicher. Man hat ja viel Zeit auf so einer Reise, um über das eine oder andere nachzudenken. Und ja, dann auch in der Geschichte dann eben fürs Tennismagazin habe ich dann immer noch mal so ein paar nachdenklichere Anekdoten geteilt. Eben, was ist denn so das Leben, wenn man so von A nach B will und es gibt eben keine Abkürzung? Aber es gibt eben auch mal einen Umweg. Ja, das war dann eben zum Ende nochmal ein kleiner Umweg dabei. Auf den vorletzten Tag hatte ich dann auf einer Bundesstraße nochmal einen Platten, der eigentlich der einzige Verschleiß an meinem Rad, den ich so hatte. Also mein Fahrrad, das hat alles ganz gut zusammengehalten. Da musste ich dann nochmal den Schlauch tauschen. Und ja, einerseits eben ein bisschen melancholisch, ein bisschen traurig, andererseits auch eine gefühlte Genugtuung und auch ein Erlebnis. Stefan, wenn du das so auf dem Fahrrad machst und du bist nach 30 Tagen, bist du dann in Istanbul und du bist dann, wenn du dann rübersetzt über den Bosporus, dann bist du eben in Asien. Dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, wie klein die Welt doch eigentlich ist. Ja? Also ich habe mir dann immer gedacht, okay, wenn ich jetzt noch mal 30 Tage weiterfahre, wo würde ich denn dann hinkommen? Und nach 30 Tagen fährst du auch mit so einer Gewissheit Fahrrad, dass du dieses Gefühl hast, ja, ich werde schon irgendwo unterkommen, ich werde schon irgendwo schlafen. Und wenn es kein Hotel ist, dann, ja, dann muss ich vielleicht mal irgendwo klingeln oder ja, mal fragen, ob ich irgendwo in den Vorgarten kann. Und setze mich wieder ins nächste Café und trinke einen Kaffee und esse was Gutes und lass so den jeweiligen Ort, auch das Land und die Natur auf mich wirken und freue mich doch schon wieder so auf den nächsten Tag. Und ja, was kommt denn dann? Was kommt denn dann? Ja, und das war dann eben, mit Istanbul war das dann zu Ende. Auch wenn ich da noch mal auf einmal im Swiss Hotel mitten in Istanbul stehst du dann auf einem Parkhausdach und da sind dann drei Tennisplätze und
Mega.
als Tennisverein, als privater Tennisclub stehst du da. Ja, und wäre das Wetter besser gewesen, dann hätte ich da mit dem Eigentümer hätten wir Tennis gespielt und dabei über den Bosporus geguckt. Also, das waren so völlig unerwartete Momente. Auch diese Tennisanlagen. Ich meine, das ist jetzt auf einem Hotel. Und dann hattest du eben eine Tennisanlage, die lag irgendwo hinterm Deich an der Donau. Auf einmal war ich auf einem ITF-Turnier, ganz, ganz hinten in Serbien. Unterhalte mich mit jemandem und stelle eine Stunde später fest, ach, das ist ja der Vater von Dimitrov. Und ja, du sammelst da die Geschichten und Eindrücke und weißt aber auch immer wieder, dass diese Reise eben weitergehen muss. Ja? Und da, ich glaube, in Serbien, auch bei Roter Stern, Belgrad, die hätten mich, glaube ich, eine Woche aufgenommen. Ja. Die haben
Ich
mich dann
finde.
da begrüßt und haben gesagt: Benjamin, wie kann ich dir helfen und brauchst du was und so weiter. Ja. Also, es war sehr beeindruckend.
Man hört von deinen Äußerungen, aber ich finde, man liest auch im Text sehr, sehr, sehr gut diese Ambivalenz, die man so die ganze Zeit erlebt, so diese unfassbaren Erlebnisse, aber auch dieses, das auch vielleicht nicht so ganz zur Ruhe finden, weil man sehr, sehr viel nachdenkt, sehr viel über sich nachdenkt, über das Leben, über Tennis. Das bringst du alles sehr gut herüber, sowohl im Text als auch hier im gesprochenen Wort. Man merkt, dass das wirklich, dass diese Reise wirklich dazu geführt hat, dass es in dir arbeitet, dass du aber auch damit arbeitest und dabei wirklich unfassbar tolle Sachen passiert sind und dass klasse finde, dass du diese Erlebnisse hier mit uns jetzt auch geteilt hast und mich so ein bisschen jetzt so ein bisschen abschließend interessieren würde. Ja, was ist denn die nächste verrückte Idee, mit die du in Verbindung mit Tennis angehen wirst? Oder war das erstmal genug Verrücktheit mit Tennis und jetzt wird wieder ganz normal Punktspiele gemacht und ein paar Turniere? Oder gibt es nochmal ähnlich verrückte Sachen, die du nochmal dir ausdenken könntest und planen würdest, um nochmal vielleicht genau das zu erleben und vielleicht auch ein Stückchen näher an das zu kommen, was man sucht, auch wenn man gar nicht so genau weiß, was man auf dieser Reise tatsächlich gesucht hat, aber am Ende es aber doch gefunden hat?
Tja,
Wenn du sagst, nichts ist,
vielleicht.
dann ist das völlig okay. Aber
Vielleicht fehlt mir
vielleicht.
dazu noch die Eingebung, ja. Also, naja, gut, ich glaube, so eine Sache ist, aber das sind dann auch eher nochmal so Ansätze, ja, weiß ich nicht, wenn man jetzt so bei der Sportvermarktung ist. Also, es ist aber ganz, ist was ganz anderes, ja, beim Tennis. Ja, ich kann es dir nicht sagen. Also, so aufbereitend habe ich noch gar nicht getan, jetzt nach der Reise einfach nochmal so all denjenigen, mich nochmal kurz bei denen zu bedanken, nochmal ein kürzes Resümee zu geben, bei denen ich jetzt auch die Telefonnummern habe, einfach nochmal Feedback zu geben, wie wichtig all dieses für dieses Erlebnis und für die Reise gewesen ist. So ein bisschen als Aufarbeitung von dem Ganzen. Und ja, ich meine, wir sprechen jetzt hier darüber. Das war jetzt Europa, so Südosteuropa, diese Reise. Vielleicht kann man das nochmal irgendwo anders machen. Ich bin ja auch nochmal gar nicht viel später, 3-4 Wochen später nochmal einfach ein paar Tage ähnlich dann in Mallorca unterwegs gewesen. Konnte da einen Berliner Freund davon überzeugen, mitzukommen, und der war total begeistert. Also der, um jetzt vielleicht auch dieses Thema Ansteckungsgefahr da so mitzugeben, also der hat gleich gesagt, Benjamin, mit meiner Frau, ich komme auf jeden Fall Ende des Jahres nach Mallorca, wir nehmen unsere Tennisschläger mit, wir leihen uns hier ein Fahrrad aus und wir fahren hier über die Insel. Ja, vielleicht kann man den einen oder anderen damit so ein bisschen anstecken. Ich habe daraus jetzt keine weitere Idee. Für mich war es einfach so, eben diese Auszeit, was mache ich mit der Zeit, und auch eine ganz große Erfahrung, einfach mal nicht diese eng getakteten Termine zu haben, sondern 30 Tage Zeit, um von A nach B zu kommen. Und so wie du es auch gerade beschrieben hast, das eine oder andere arbeitet da so in einem. Wie kann man das arbeiten lassen, oder was habe ich jetzt eben dann so als Learning oder als Erfahrung mitgenommen, um für mich einfach sagen zu können, es war eben eine wertvolle Zeit, nicht nur auf diesen 30 Tagen, sondern eben auch darüber hinaus.
Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für den Input, den du hier gegeben hast, und würde dir jetzt auch nochmal die Chance geben, ganz zum Ende das zu sagen, was du schon immer mal in einem Tennis-Podcast sagen wolltest, und das kannst du hier an dieser Stelle nochmal loswerden als abschließende Worte.
Okay. Ja, wusste ich jetzt nicht, dass ich...
Du kannst doch einfach nur da auch Danke sagen und Tschüss sagen. Du kannst auch einfach nur Danke und Tschüss sagen. Du musst keine großen philosophischen Worte sagen. Okay. Ich gebe dir mal die Gelegenheit, bei den Hunderten, die das hier hören, es sind eher Hunderte als Tausende, aber vielleicht sind es sogar auch mal Tausende, dass du denen nochmal irgendwas mitgeben kannst. Und wenn das einfach nur ist, dass die Spaß haben sollen am Tennis, dann kannst du auch gerne das einfach nur sagen.
Ja. Naja, für mich ist Tennis eben ab meinem oder seit meinem 9. Lebensjahr ist es eben schon ein Begleiter. Tennis vermittelt mir, ich glaube allen, auch immer dieses Gewinnen, Verlieren, Einsatz und auch guter Verlierer sein, beziehungsweise auch mit einer Einstellung zu verlieren, dass man sagen kann, ich habe alles gegeben. Dass man eben auch seine Erfahrungen, ob als Trainer oder als Mitspieler, dann ja auch teilen kann und weitergeben kann. Und dass Tennis, letztens habe ich es irgendwo gelesen, ja auch eine sehr komplizierte Sportart ist, aus körperlicher Bewegung, als auch dann das ganze Thema geistige Koordinationsarbeit, die da stattfindet. Und ich glaube, Tennis hält jung, Tennis vermittelt Freude. Tennis ist ein Spiel, wo man einen Gegner braucht. Also man muss auch immer dankbar sein, dass es überhaupt einen zweiten dann immer gibt, mit dem man dann spielen kann. Und Tennis, ja, ist für mich jetzt wieder ein Teil meines Lebens und gibt mir auch viel für mein Leben eben zurück.
Sehr schön, Benjamin. Dann ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Und dann, wenn ich mal wieder in Berlin bin, spielen wir mal schön entweder auf Rasen oder im Center Court von einem Verein. Ich werde mein Outfit, was ich jetzt anhabe, dann auch mitbringen. Und bis dahin eine gute Zeit und ja, bis bald.
Danke, Stefan. Tschüss.